Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Guten Morgen, schon wieder so ein Morgen, an dem wir aufwachen und sagen, schon wieder eine Zeitenwende. Und damit willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag, immer von 9 bis 12. Schön, dass Sie dabei sind. In einer Woche, die wieder sehr ereignisreich war, und deswegen werden wir auch gleich in einer halben Stunde mal auf den Eklat von gestern Abend in Washington schauen und fragen, was muss Europa jetzt machen, um sich auf diese Situation einzustellen. Denn die Kommentare gehen von kompletter Bruch, den Westen gibt es nicht mehr. Manche sagen, Deutschland müsse den Notstand erklären, damit wir genug Geld zur Verfügung haben, um uns jetzt selbst zu verteidigen gegen Russland. All das werde ich besprechen in einer halben Stunde mit einem Ökonomen vom Institut der deutschen Wirtschaft, denn es wird in Zukunft um sehr viel Geld gehen. Außerdem bei uns Thema heute, wir reden über den Welt-HPV-Tag. Warum sind die Impfquoten in Deutschland so gering? Die humanen Papilloma- und Polyomaviren sind gefährlich, sie können Krebs auslösen. Die Impfung dagegen ist einfach, das kann den Krebs verhindern. Warum wird so wenig geimpft in Deutschland? Das ist eine unserer Fragen. Wir reden über eine Forschung, die behauptet, wer mehr Hitzetage erlebt, altert schneller. Und es geht um einen Mäuseversuch, in der rausgekriegt hat, auch Mäuse leisten verletzten oder bewusstlosen Artgenossen erste Hilfe. All das bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das kennen Sie, das sind Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Sie müssen rausfinden, sind die jetzt richtig oder falsch? Haben wir uns das vielleicht ausgedacht? Und nach der dritten richtigen Antwort gibt es ein Buch zu gewinnen, und das wäre heute vom HarperCollins Verlag. Starke Abwehr, unser Immunsystem, ein medizinisches Wunder und seine Grenzen. Matt Richtel hat es geschrieben. Wenn Sie das interessiert, gerade in dieser Grippe- und Norovirus-Zeit, dann sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen.
Hallo. Ja, das klingt aber schon sehr wach. Thomas, von wo aus rufen Sie an?
Aus Angermünde.
Aus dem schönen, anerkannten Erholungsort in der Uckermark.
Genau.
Sind Sie denn Wochenend-Angermünder wie viele Berliner oder tatsächlich?
Nee, ich wohne tatsächlich hier in Angermünde.
Alteingesessen.
Richtig, genau.
Ja. Thomas, ist die aktuelle politische Lage, ist das ein Thema für Sie, oder versuchen Sie möglichst irgendwie den Kopf zuzumachen und zu sagen, bitte nicht, deprimiert mich nur?
Wollen wir uns nicht negativ konditionieren jetzt?
Aber Washington, da schauen Sie schon hin, oder?
Ja, natürlich. Also beängstigend alles.
Ja, das ist wohl so. Thomas, wir machen drei Fragen. Wenn Sie beide dritten noch dabei sind, gibt es einen Buchpreis.
Ja.
Na, die erste ist was für Katzenliebhaber. Gibt es Katzen bei Ihnen im Haushalt?
Gab's ja.
Okay, dann gucken wir mal, ob Sie das wissen. Hier kommt sie.
Langsames Blinzeln fördert die Beziehung zu Katzen. Eine Studie der University of Sussex zeigt, dass langsames Blinzeln das Vertrauen zwischen Mensch und Katze erhöht. Denn die Tiere erwidern den Blick ihrer Besitzer eher, wenn diese langsam blinzeln. Und auch bei fremden Personen scheint der Trick zu funktionieren. Einer ausgestreckten Hand wenden sich die Tiere eher zu, wenn vorher das Blinzelritual durchgeführt wird. Die Forschenden vermuten, dass Katzen das langsame Blinzeln als freundliche Geste interpretieren.
Da ist auch Frau Thomas noch im Hintergrund zu hören.
Ja. Die Anke.
Hallo Anke. Ja. Anke, Küchentisch oder wo finden wir Sie?
Ja, wir sitzen noch am Frühstück.
Ja, wunderbar, das finde ich toll. Ja.
Mhm. Also,
langsames Blinzeln fördert die Beziehung zu Katzen, sagen wir.
Ich bin mir da nicht so sicher, weil die Katzen beobachten einen ich fürchte eher nicht.
Eher nicht.
Ja.
Und eher nicht ist falsch.
Oh,
nee, also das ist tatsächlich, die Studie sagt, das langsame Blinzeln bei Katzen könnte ein Indikator für positive Emotionen sein. Immer könnte. Und diese Erkenntnisse können jetzt dabei helfen, das Verhalten der Tiere zum Beispiel in Tierarztpraxen und Heimen besser beurteilen zu können. Ich meine, wir versuchen immer, unseren Haustieren beizubringen, dass die uns verstehen. Aber die machen es ja umgekehrt auch. Ne? Genau. Das könnte also so ein Ding gewesen sein. Anke und Thomas, Gruß nach Angermünde.
Dankeschön.
Habt schönes Wochenende.
Dito.
Jo, tschüss, tschüss.
Tschüss.
So, dann haben wir hier Steffen. Morgen, Steffen.
Ja, guten Morgen.
Steffen muss erst zurückkommen. Von wo?
Ans Telefon. Von
Cottbus?
Von Cottbus.
Ach, guck
Cottbus,
an. Ja, ja, Cottbus. Ja, wie geht's denn so, Steffen, nach der Wahl und alles?
Ich sage immer so, wer bestellt, kriegt geliefert.
Und Washington, ist das ein Thema für Sie oder versuchen Sie auch da den Kopf rauszuhalten und sagen, deprimiert mich nur?
Letzteres eher.
Letzteres eher, okay. Thomas, dann fangen wir einfach an mit der nächsten Frage. Steffen, Entschuldigung, Thomas hatten wir gerade. Dann fangen wir einfach an mit der nächsten Frage. Die hat auch was mit unserer Laune zu tun.
Morgenmuffel haben recht. Unsere Stimmung ist morgens schlechter als abends. Die Tageszeit beeinflusst tatsächlich, wie glücklich wir sind. Eine britische Studie zeigt, morgens ist die Stimmung schlecht, während sie gegen Mitternacht am besten ausfällt. Dafür hat ein Forschungsteam des University College London Daten von fast 50.000 Personen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, in der Nacht fühlen wir uns besonders glücklich und erfüllt. Morgens sind wir ängstlich und depressiv.
Es wird still in Cottbus.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich grundsätzlich auch anders ticke. Ich bin früh froh gelaunt und ja, also ich denke, es ist falsch.
Ja, Steffen ist, also es ist falsch. Morgenmuffel sagen, unsere Stimmung ist morgens schlechter als abends. Und wir sagen, was denn jetzt? Das ist falsch? Ist unsere Stimmung morgens schlechter als abends?
Nein.
Nicht?
Früh habe ich gute Laune.
Aha, gut. Dann würde ich mal sagen, das stimmt. Ja, wir fühlen uns früh am Tag besonders glücklich. Symptome von Angst oder Depressionen nehmen erst abends zu. Also das geht immer um statistische Größen hier, ne? Bei der Befragung von 50.000 Menschen. Eine Erklärung dafür, das Stresshormon Cortisol, das kurz nach dem Aufwachen seinen Höchststand erreicht und abends auf seinen Tiefstwert fällt. Das wirkt sich dann auch auf unsere Stimmung, auf die Stimmung im Land. Steffen, hier kommt schon Frage Nummer 3.
Süßhunger entsteht im Magen und nicht im Gehirn. Eigentlich sind wir satt, aber ein Dessert passt trotzdem noch rein. Warum das so ist, haben Forschende vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung entdeckt. Ihre Erkenntnis? Den sogenannten Dessertmagen gibt es tatsächlich. Denn trotz Sättigungsgefühl produziert unser Magen ein bestimmtes Opiat. Das verstärkt den Wunsch nach Süßigkeiten. Unser Verlangen nach Süßem entsteht also ausschließlich im Magen. Das Gehirn spielt dabei gar keine Rolle.
Ja, da habe ich, wenn ich an mich denke, auch eine andere Reflexion.
Mhm. Also ist
warum
das...
warum soll das vom Magen her kommen? Könnte ich mir nicht vorstellen.
Also ist das falsch, was wir sagen?
Ja.
Und falsch, lieber Steffen, ist in diesem Fall richtig. Ja, vollkommen richtig. Der sogenannte Dessertmagen entsteht im Gehirn und nicht im Magen. Das heißt, das Gehirn sorgt dafür, dass wir trotz Sättigungsgefühl noch etwas Süßes nachschieben können. Und schuld daran, dieselben Nervenzellen, die nach einer Mahlzeit das Sättigungsgefühl auslösen. Und das macht alles Sinn aus evolutionärer Sicht, denn Zucker liefert schnelle Energie, die das Gehirn dann auch verarbeiten kann. Das fragt nach dem Zucker. Steffen, herzlichen Glückwunsch. Schönes Buch gewonnen,
danke.
von Matt Richtel, erschienen bei HarperCollins. Matt Richtel ist Pulitzer-Preisträger, Bestseller-Autor und der nimmt uns mit auf eine spannende Reise in die Welt der Wissenschaft und fragt zum Beispiel, warum erkranken weltweit immer mehr Menschen an Autoimmunerkrankungen? Worin liegt der Erfolg der Immuntherapie? Und was passiert, wenn die körpereigene Abwehr nicht mehr funktioniert? In seinem Buch Starke Abwehr. Das gehört jetzt Ihnen, es sei denn, Sie setzen es aufs Spiel mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, Sie können jetzt aufhören, dann schicken wir einfach das Buch. Oder Sie wollen noch eine Frage, dann gibt es am Ende entweder das Buch und das Abo oder Sie haben beides verloren.
Nein, ich möchte das Buch. Ich bin zufrieden.
Ja.
Ne? Das ist, es interessiert mich sehr.
Sehr gut, das Steffen. Buch. Dann sage ich herzlichen Dank für den Anruf. Ne? Schön, dass wir einen Hörer zufrieden gemacht haben heute Morgen schon, Steffen. Grüße nach Cottbus.
Cottbus und Kolkwitz.
Ja, bitte. Machen wir. Und ganz wichtig jetzt, nicht auflegen. Ne? Schönes Wochenende, Steffen.
Ja, alles klar.
Jo, tschüss, tschüss.
Jo, tschüss.
Weltpolitik. Zelensky fährt nach Washington, möchte dort Hilfe haben von Donald Trump. Donald Trump sagt, du musst auf Putin vertrauen. Diesem Mann, der gerade Zelenskys Land überfallen hat, seit 3 Jahren bombardiert, seine Söhne tötet. Und Zelensky sagt, das kann ich nicht und Putin schmeißt ihn raus. Es kommt zum Eklat. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Trump sich so benimmt. Auch gegenüber dem britischen Premier Starmer war er frech und hat gesagt, würdet ihr mit Russland auch alleine fertig werden? Da hat Starmer gesagt, nein. Aber stimmt das eigentlich wirklich? Und genau diese Frage wollen wir klären. Wie stark ist die EU? Mit einem Wirtschaftsforscher vom Institut der Deutschen Wirtschaft, mit Dr. Klaus-Heiner Röhl. Guten Morgen, Herr Röhl.
Guten Morgen.
Die ersten Kommentatoren sagen nach dem Eklat in Washington, Deutschland müsse jetzt eine Notlage erklären, um das nötige Geld zur Seite zu schaffen, um die Ukraine zu verteidigen, weil die USA ausfallen könnten, muss ich immer noch sagen, und natürlich dann auch uns selbst. Was halten Sie davon?
Ja, Sie haben recht. Wir wissen natürlich immer noch nicht genau, was passiert, aber es riecht doch danach, als wäre das ein abgekartetes Spiel gewesen und als hätte die Trump-Administration schon vor dem Gespräch mit Zelensky entschieden, die Hilfen einzustellen, weil die Beziehungen zu Russland offenbar als wichtiger angesehen werden, wieder gute Beziehungen zu Russland zu haben. Wir stehen jetzt vor der großen Frage, was ist mit dem Geld, wenn wir unsere eigene Verteidigung stärken wollen und noch der Ukraine helfen? Haushaltsumschichtung im großen Maßstab ging wahrscheinlich nur, wenn Sozialleistungen gekürzt werden. Das wird die SPD nach einer Wahlniederlage auch noch wahrscheinlich nicht mitmachen. Man kann natürlich im Haushalt immer irgendwo ein bisschen was rausschneiden. Und denke nur daran, dass die Bundesministerien massiv ausgebaut wurden die letzten 10 Jahre. Aber das wirkt halt auch nur langsam. Wir schmeißen ja nicht Personal raus, wie es jetzt Musk in den USA macht bei Bundeseinrichtungen, sondern wir könnten allenfalls Neueinstellungen aussetzen.
Und dieses Prinzip der Notlage, was wäre das genau?
Wie funktioniert das? Das wäre halt ein Instrument, was die Bundesregierung ohne Zweidrittelmehrheit, sondern mit einfacher Mehrheit im Parlament beschließen kann. Wir haben allerdings auch keine Bundesregierung bisher, also keine neue, sondern nur eine amtierende. So eine Haushaltsnotlage wäre halt noch ein Instrument, einen gewissen Betrag relativ kurzfristig innerhalb des Haushaltsjahres bereitzustellen. Ich denke mal, das wäre ein sauberes Instrument, weil diese Notlage angesichts des Kurswechsels der USA zu vertreten wäre und juristisch sauber wäre. Eine andere Möglichkeit, die etwas mehr Mittel schafft und für etwas länger als nämlich überjährig, wäre halt ein neues Sondervermögen, das aber halt wahrscheinlich nur der alte Bundestag noch beschließen könnte.
Dass sich beim IW Ökonomen mit Verteidigung beschäftigen, heißt das, der größere Rüstungsetat ist immer auch der stärkere?
Ja, wir haben da ja in Deutschland durchaus Probleme, den man das so ein bisschen hinterfragen kann. Das heißt, wir haben erhebliche Planungsprobleme bei der Beschaffung von neuen Materialien. Das heißt, Geld würde versickern, wir würden zu teuer beschaffen, weil wir immer noch eine Goldrandlösung mehr wollen, die dann am Ende sehr viel Geld kostet. Also im Durchschnitt ja, im Einzelfall muss man natürlich hinschauen, wie man das Geld effizient und schnell und sinnvoll verwendet. Und das ist nun natürlich besonders wichtig, weil jetzt die Zeit drängt. Also wenn wir jetzt auf das erste Sondervermögen schauen, die 100 Milliarden, dann haben wir damit Bestellungen getätigt von Waffensystemen, die wir vorher immer nicht bezahlen konnten, weil der Verteidigungshaushalt real ja gesunken war, bis auf 1,2% des Bruttoinlandsprodukts zum Teil. Und diese Waffensysteme laufen aber dann erst zu von 2027 bis nach 2030. Und in der jetzigen Lage nützt uns natürlich eine neue, tolle Bundeswehrfregatte, die 2031 einsatzfähig wird, nicht allzu viel.
Von der Linkspartei ist immer zu hören, wir brauchen keine Aufrüstung, denn die NATO ist längst höher gerüstet als Russland. Stimmt das so?
Wenn man rein die Zahlen auf dem Papier sich anschaut, dann wäre das so. Natürlich ist die NATO überlegen. Aber wenn sie da die USA rausbrechen, und das ist natürlich gerade das Szenario, von dem wir jetzt ausgehen müssen, wir wissen nicht, was Trump Putin schon unter 4 Augen versprochen hat. Sehr erstaunlich, immer mit Putin spricht er unter 4 Augen und Zelensky wird eingeladen und vor der Presse vorgeführt. Also wir wissen nicht, was die Amerikaner vorhaben. Und wenn die Amerikaner ausfallen, dann sieht es auf den ersten Blick immer noch ganz gut aus für die europäischen NATO-Staaten. Aber wir können halt auch nicht davon ausgehen, dass alle 30 Staaten wirklich zusammenstehen, ihre gesamten Armeen einsetzen. Sollte das Baltikum angegriffen werden, die ungarische Armee wäre nun garantiert nicht dabei. Wir wissen aber auch nicht, was Griechenland, Spanien machen. Also Griechenland und die Türkei stehen sich ja selbst mit sehr großen Armeen weiterhin gegenüber. Die letzten Länder in der NATO, die große Wehrpflichtarmeen haben, weil sie sich halt gegenseitig bedrohen, beziehungsweise die Türkei, die Ägäis bedroht und Griechenland deshalb auch rüsten muss. Die kann man auch schon mal abschreiben. Dann werden aber über die Hälfte der europäischen Panzer sind in der Türkei und in Griechenland. Die stehen dann nicht zur Verteidigung des Baltikums zur Verfügung. Das heißt, wenn man sich die realen Bedingungen anschaut, dann sieht es halt sehr viel schlechter aus, als wenn man einfach Zahlen auf dem Papier addiert.
Putin hat ja schon vor dem Einmarsch in die Ukraine gelogen, wenige Tage vorher gesagt, das haben wir nicht vor. Und dann kam es halt doch so. Deswegen sagt Zelensky natürlich, ich kann diesem Mann nicht vertrauen. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass Russland einen Krieg gegen das Baltikum bereits vorbereitet, zum Beispiel um die russischstämmigen Minderheiten im Land zu schützen und die drei Baltenstaaten zu entnazifizieren oder was er sich sonst auch immer ausdenkt?
Da sprechen Sie ganz relevante Szenarien an. Ich meine, die russische Armee wird natürlich so oder so auch dafür planen für einen Krieg mit der NATO. Und da wäre natürlich Abschneiden des Baltikums und Herstellen der Landverbindung zwischen Belarus und Kaliningrad sicherlich ein militärischer Plan, für den Russland so oder so üben würde. Und da kann man auf den ersten Blick jetzt nur nicht mal sagen, die haben das vor oder das ist halt ein normales Szenario für einen Kriegsverlauf mit der NATO. Das ist halt das Problem. Das Problem beginnt aber halt dann, sollte es tatsächlich einen Waffenstillstand zu russischen Bedingungen in der Ukraine geben, sollte Belarus unter stärkere Kontrolle gebracht werden, denn die baltischen Staaten und die Subalki-Lücke Richtung Kaliningrad ist natürlich vor allem von belarussischem und nicht von russischem Gebiet aus zu erreichen. Also sollte Belarus unter stärkere Kontrolle gebracht werden, sollte ein Truppenaufbau in Belarus beginnen, dann wären natürlich die Warnzeichen sehr groß.
Sagt Dr. Klaus-Heiner Röhl, er ist Wirtschaftsforscher am Institut der Deutschen Wirtschaft und war zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Herr Röhl, herzlichen Dank.
Bitteschön.
Sie sollten jetzt mal bitte tief Luft holen und sich dann fragen, ausatmen, ob Sie wissen, warum der Mensch atmet. Einatmen, warum wir ohne Atmung nicht leben könnten. Ausatmen und wann das überhaupt mal angefangen hat. Ja, irgendwann einmal muss ja auf der Erde das erste Lebewesen zum ersten Mal Sauerstoff geatmet haben. Weshalb es die Forschung brennend interessiert, war die Entwicklung der Sauerstoffatmung eine Reaktion auf die oxygene Photosynthese, bei der molekularer Sauerstoff freigesetzt wird, oder war es umgekehrt? Das Atmen war quasi bereits erfunden, bevor die Photosynthese den Treibstoff dafür liefern konnte. Letzteres legt nun eine Studie nahe vom Geobiologen Dr. Felix Elling vom Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung der Uni Kiel. Herr Elling, guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum ist das wichtig, zu wissen, welcher Prozess sich zuerst entwickelt hat?
Ja, Sie haben das ja schon ein bisschen erläutert. Also prinzipiell atmen wir ja jeden Tag als Menschen ein und aus und wir machen uns darüber ja gar nicht so richtig Gedanken, wieso wir eigentlich atmen. Was wir atmen, ist ja Sauerstoff und Sauerstoff ist eigentlich ja ein Zellgift. Und das heißt also, ein Organismus muss einen Weg finden, um Sauerstoff loszuwerden. Und auf der anderen Seite ist Sauerstoff eine ungeheure Energiequelle. Wenn wir Sauerstoff für die Atmung benutzen und damit unseren Metabolismus, also einen Stoffwechsel, antreiben, dann benutzen wir den Sauerstoff, um zum Beispiel Zucker zu verbrennen. Und das setzt eine ungeheure Energiemenge frei, die ganz bedeutend ist dafür, dass wir als Menschen existieren können. Also größere Lebewesen könnten ohne diese Form der Atmung überhaupt nicht existieren.
Könnten beide Prozesse synchron entstanden sein?
Ja, genau. Also da geht es ja einmal um die Entstehung der Atmung und die Entstehung des Sauerstoffs selber. Und prinzipiell könnten diese Prozesse synchron entstanden sein. Man würde sich ja vorstellen, um Sauerstoff atmen zu können, müsste es erstmal Sauerstoff geben auf der Erde.
Ist denn auch ein Leben ohne Sauerstoffatmung möglich?
Genau, das ist sehr gut möglich. Und das ist etwas, was uns Menschen wahrscheinlich immer entgeht, weil die meisten Organismen, die wir kennen, also Pflanzen, Tiere, Menschen natürlich auch, benutzen alle Sauerstoff für die Atmung. Aber das ist eigentlich evolutionär gar nicht normal. Also der Normalzustand evolutionär ist, dass Organismen keinen Sauerstoff atmen, sondern zum Beispiel Schwefelverbindungen oder Stickstoffverbindungen atmen. Das ist also etwas, was Bakterien jeden Tag machen, auch in unserem Mund zum Beispiel. Wenn wir Karies bekommen, passiert auch das.
Mhm. Vor etwa 2,3 Milliarden Jahren, die Älteren erinnern sich, sollen viele dieser schwefelstoffatmenden Organismen, also Anaerobia, nenne ich sie mal, anaerobe Organismen, sollten gestorben sein. Da kam es nämlich zur sogenannten großen Sauerstoffkatastrophe. Bislang noch nicht verfilmt von Roland Emmerich, aber falls es diesen Film gäbe, was würde man sehen? Was ist damals passiert?
Ja, genau. Also wir müssen uns vorstellen, die Erde ist ja 4,5 Milliarden Jahre alt. Das heißt also, für ungefähr die Hälfte ihrer Existenz bis vor etwa 2,3 Milliarden Jahren gab es keinen Sauerstoff auf der Erde. Das heißt also, alle Organismen, die damals schon lebten, das Leben ist so ungefähr zwischen 4 und 3 Milliarden Jahren vor heute entstanden, haben andere, also ohne Sauerstoff geatmet. Und dann bei 2,3 Milliarden Jahren wurde die von Bakterien die Photosynthese erfunden, bei der Sauerstoff frei wurde. Und dieses frei werdende Sauerstoff war ein Gift für alle Organismen, die keinen Sauerstoff geatmet haben, also alle Anaerobia, die dann also massenhaft ausgestorben sind und aus ihren Lebensräumen verdrängt wurden.
Und Sie haben jetzt zufällig in einem Bakterium ein Molekül gefunden, das belegen könnte, die Sauerstoffatmung, die gab es bereits lange vor der großen Sauerstoffkatastrophe. Womit lässt sich das belegen?
Genau, das ist natürlich erstmal ein bisschen perplex. Wieso kann man Sauerstoff atmen, wenn es noch keinen Sauerstoff gibt? Dazu untersuchen wir Moleküle, die in der Atmungskette benutzt werden von Organismen. Wir können es vorstellen, wenn wir Sauerstoff einatmen, dann gelangt er irgendwo in unsere Zellen und das löst einen elektrischen Strom aus, der dann benutzt wird, um alle Prozesse im Körper anzutreiben. Und für diesen elektrischen Strom braucht man bestimmte Moleküle. Das sind sogenannte Chinone, die Elektronen transportieren. Das ist also wie so eine Art Stromleitung in der Zelle. Und wir haben uns die Evolution dieser Chinone angeschaut und herausgefunden, wenn wir, das machen wir über Genomik, das heißt, wir schauen uns das Erbgut von verschiedenen Organismen, in dem Fall Bakterien, an und haben gesehen, dass die Grundlage, also im Erbgut schon angelegt war, dass diese Moleküle produziert werden können. Und zwar lange, bevor es überhaupt Sauerstoff gab auf der Erde.
Wie erklären Sie sich das?
Das ist auf den ersten Blick ja ein bisschen paradox, aber das lässt sich dadurch erklären, dass vermutlich schon andere toxische Stoffe, die so ähnlich wie Sauerstoff reagieren, auf der Erde vorhanden waren, zum Beispiel Stickoxide. Die entstehen zum Beispiel durch Blitzschlag oder durch Reaktionen mit Mineralen. Und dass diese Chinone, die wir gefunden haben, nun also vielleicht dazu dienten, diese Stoffe zu detoxifizieren, das heißt also unschädlich zu machen. Eine andere Erklärungsvariante wäre, dass es eigentlich vielleicht sogar schon Sauerstoff gab, lange vor der Sauerstoffkatastrophe. Und das könnte sein, wenn der Sauerstoff zwar produziert wurde, aber direkt wieder verbraucht wurde, sodass er nie in die Atmosphäre gekommen ist.
Unser Leben verdanken wir einem Zellgift namens Sauerstoff. Auch das wird viele schon überraschen. Für den Geobiologen Dr. Felix Elling ist das ganz normal vom Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung der Uni Kiel. Herr Elling, danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende wünsche ich.
Danke für die Einladung. Schönes Wochenende.
Sie hören die Profis auf Radio 1. Sollten Sie mal ein aktuelles Foto gesehen haben von Clint Eastwood, ja, der wird dem Imperator aus Star Wars immer ähnlicher, was die Zahl der Falten angeht natürlich nur. Dass Sonne die Haut altern lässt, das wissen wir schon lange. Aber offenbar macht uns nicht nur die UV-Strahlung älter, sondern auch hohe Temperaturen. Das legt eine Studie nahe von der University of Southern California in Los Angeles, die wir einem Profi zur Peer Review vorgelegt haben, dem Seniorprofessor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin, Dr. Hans-Christian Gunger. Herr Gunger, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Die Studie sagt, wir altern schneller, je heißer unsere Umgebung ist. Wie bitte weist man sowas nach? Wie haben die Kollegen das gemacht?
Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Studie, von denen es ehrlich gesagt sehr wenige bislang gibt. Man hat einen Zeitraum von 2010 bis 2016 genommen und hat den in verschiedene Zeitabschnitte gegliedert und hat dann entsprechend geguckt, wann sind Hitzeperioden aufgetreten. Und dann hat man gleichzeitig geguckt an entsprechenden Proben, wie viel Methylierung der DDR vorhanden war.
Wie viel was?
Ja, Methylierung, das sind Methylgruppen, die sozusagen an die DNA andocken, mithilfe von Enzymen und dann spezifische Gene heraufregeln, zum Beispiel bei Stress oder wenn sie nicht schlafen können oder wenn sie hohe Cortisolkonzentrationen haben, weil irgendwelchen Problemen im Augenblick sehr stark gegenüberstehen. Und da hat man gesehen, dass die Gruppe, die da in den heißen Regionen lebt, also was ja natürlich ein Stressfaktor ist, dass die vermehrt diese DNA-Methylgruppen aufweisen. Und das ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass die Leute, wenn ich mich recht an dieses Paper erinnere, die sagen, also okay, wenn man den Zeitraum 2010 bis 2016 guckt, dann sind die Leute 2 Jahre ungefähr, also 1,8 Jahre schneller gealtert als der Normalbürger, der in einer kühleren Region lebt.
Okay, also die haben die Zahl der Hitzetage genommen und dann in der DNA der Probanden die biologische Uhr abgelesen. Wie eindeutig ist denn für Sie dieses Ergebnis?
Ja, das ist ja nun schon seit mehreren Jahrzehnten jetzt bekannt, dass diese DNA-Methylierung widerspiegelt, wie stark ein Stress auf bestimmte Bereiche der DNA Auswirkungen hat. Also ich finde, dass tatsächlich auch die Zahl der Probanden, die gewählt wurde, sie haben 3000 aus verschiedenen ethnischen Gruppen. Allerdings, so muss man tatsächlich sagen, das ist eine Einschränkung. Sie haben sich beschränkt auf diejenigen, die ein Alter von 55, 60 Jahren ungefähr überschritten hatten. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, okay, wie sieht das eigentlich aus bei Jüngeren? Das ist damit noch nicht beantwortet.
Ja, ist ja auch meine Aufgabe, immer nach Schwachstellen zu suchen in solchen Studien. Und der erste Gedanke, der mir kam, war, hallo, das geht ja um aktuelle Daten aus den USA. Das heißt, da ist jedes Haus, jedes Auto, jedes Shopping-Mall, jedes Büro mit einer knallharten Klimaanlage ausgerüstet. Da kann man doch nicht behaupten, die Probanden seien hohen Temperaturen ausgesetzt gewesen, indem man einfach die Zahl der Tage über 30 Grad misst, oder?
Nein, das ist schon eine richtige Annahme, dass gerade in dem Bereich der USA, zwar sind die da immer klimatisiert, aber wenn sie anstelle von 50 Hitzetagen auf einmal 80 oder 90 haben, dann ist es trotzdem eine enorme Belastung für den Körper, insbesondere, und das muss man hier hervorheben, für natürlich die ältere Bevölkerung, die sowieso schlechter physiologisch Hitze angepasst ist. Also hier kommt dann dazu, dass nicht nur sozusagen Stressfaktoren auf die DNA einen Einfluss haben und hier auf bestimmte Gene, wie gesagt, sondern gleichzeitig, dass diejenigen dann noch andere Komorbiditäten haben. Nur da zeigt auch die Studie, wenn man dann einen kürzeren Zeitraum nimmt als diese 6 Jahre, dann wird das statistisch das nicht mehr so signifikant. Also dieser Stress muss eine ganze Zeit lang vorherrschen.
Was halten Sie denn von meiner Gegenthese? Je heißer es ist, desto häufiger halten sich Menschen gerade in diesen Altersgruppen in klimatisierten Räumen auf. Und das stresst sie ja auch. Und je häufiger sich Menschen in klimatisierten Räumen aufhalten, desto schneller altern sie. Wäre das aus den Daten nicht auch ablesbar?
Ja, da muss man wieder fragen, welchen Stress haben sie dann? Sind sie dadurch, dass sie da alleine leben, ist ja auch nicht unbedingt das, was sich vielleicht jemand wünscht. Und gerade in einer alternden Bevölkerung ist auch der Außenkontakt natürlich wichtig. Also wenn die Hitze dazu führt, dass Leute sich zurückziehen, ist es wiederum ein Stress. Also der Stress äußert sich jetzt nicht nur in der Wärme, sondern in der ganzen Komplexität, die natürlich eine entsprechende Entwicklung mit entsprechenden zunehmenden Hitzewellen noch befördert. Ja. Also insofern ist das eigentlich nur ein sehr interessanter Hinweis, dass wir sehr viel genauer uns einzelne Gruppen anschauen müssen, in welcher Weise sie durch den Hitzewandel entsprechend geschädigt oder beziehungsweise belastet werden. Und insofern ist es auch eine interessante wissenschaftliche Arbeit, meiner Ansicht nach, die gesundheitspolitische Konsequenzen hat, was vielleicht nicht immer bei jeder Arbeit ist.
Sagt der Seniorprofessor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin, Dr. Hans-Christian Gunga, zu einer Studie der University of Southern California, die belegen kann, dass wir schneller altern, je heißer unsere Umgebung ist. Herr Gunga, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Ja, tschüss.
Tschüss. Kommen wir nun zum zweiten Mal heute bereits zu neuen Studien der University of Southern California in Los Angeles, veröffentlicht in der renommierten Fachzeitschrift überhaupt in Science. Gleich zwei Studien gibt's da zum Sozialverhalten von Mäusen nachzulesen. Und die haben wir beide quasi zur Peer Review einer Neurowissenschaftlerin vorgelegt. Dr. Sanja Bauer-Mikulovic vom Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie forschen selbst zum prosozialen Verhalten von Mäusen. Warum ist das wichtig? Was bringt uns dieses Wissen?
Genau, so ist das. Also das prosoziale Verhalten bei den Mäusen, genauso wie bei den Menschen, ist das wichtig für das soziale Zusammenhalt. Mäuse, genauso wie Menschen, können nicht alleine. Also evolutionär sind wir soziale Spezies und wir brauchen Hilfe voneinander.
Wir wissen von, genau. von unseren Hörern und Hörerinnen, dass sie Tierversuchen sehr kritisch gegenüberstehen. Was ist denn für Sie das wichtigste Argument pro Tierversuche?
Das wichtigste Argument pro Tierversuche für mich als Neurowissenschaftlerin ist die Tatsache, dass wir bestimmtes Wissen eigentlich nur mit den Tieren bekommen können. Wie beispielsweise, was passiert genau auf der zellulären Ebene, welche spezifischen Molekülen, welche spezifischen Proteinen in den Zellen in so einem Verhalten involviert sind. Warum ist das wichtig? Ist das, weil wir damit auch spezifische Krankheiten langfristig heilen können, wie beispielsweise psychopathische Merkmale bei den Menschen, die gar kein prosoziales Verhalten aufweisen.
Bei Psychopathen.
Und deswegen, genau, richtig. Mhm. Und deswegen ist die Forschung an Tieren sehr wichtig.
Nun haben Ihre Kollegen aus Los Angeles Versuche gemacht zur Frage, wie gehen Mäuse damit um, wenn ihr Käfignachbar, also die andere Maus, plötzlich alle Viere von sich streckt und bewusstlos wird. Wie haben die Labormäuse reagiert? Alle? Haben alle das Gleiche gemacht?
Genau, also die meisten haben so eine komplexe Verhaltensweise gezeigt. Sie haben also entweder eine Maus, die anästhesiert ist, reingenommen oder eine Maus, die tot ist. Und die Mäuse zuerst haben begonnen zu schnüffeln an der anderen Maus, die unbewusst war, beziehungsweise danach auch die Augen zu lecken oder den Mund zu beißen die Zunge rauszuziehen. Also alle Verhaltensweisen, die sehr ähnlich der Wiedererlebungsreaktion, die auch wir Menschen zeigen. Ja?
Aha, also ich würde ja wahrscheinlich nicht, wenn jemand tot da niederliegt, anfangen, die Augen zu lecken oder die Zunge rauszuziehen. Oder warum machen die, also wie interpretieren Sie das?
Genau, also die Kollegen interpretieren das, dass sie tatsächlich versuchen, der anderen Maus die Lebensreaktionen hervorzurufen, aber auch die Atemwege frei zu machen. Sie haben tatsächlich auch ein Experiment gemacht, wo sie einen Fremdkörper in den Mund von der Maus reingestellt haben und sie haben gesehen, dass die Mäuse spezifisch dorthin gehen, um diesen Fremdkörper rauszunehmen und die Atemwege zu befreien. Hm. Sie haben dann auch gefragt, ob das alle Mäuse machen. Tatsächlich, die Mehrheit der Mäuse machen das. Also die Kollegen haben da unterschiedliche Kombinationen gemacht, männliche und weiblichen und auch bekannten und unbekannten. Und sie haben tatsächlich gezeigt, dass die Hilfe wird mehr der bekannten Mäusen geleistet. Aber interessanterweise, die weiblichen Mäuse, sie leisten die Hilfe auch der unbekannten Mäuse. Also das fand ich sehr interessant.
Na, nun gehe ich mal davon aus, dass selbst Ihre Labormäuse noch nie ein Anatomie-Seminar besucht haben dürften, geschweige denn einen Erste-Hilfe-Kurs für Mäuse. Ja. Ja. Sind Sie sicher, dass die Kollegen aus LA da nicht etwas überinterpretieren?
Ich würde sagen, wie jemand, der auch selbst mit den Mäusen arbeitet und mir ist auch ziemlich bewusst, wie komplexes Verhalten diese Mäuse aufweisen. Ich glaube nicht, dass sie überinterpretieren und es scheint mir sehr wohl, dass diese Art von Verhalten angeboren ist und tatsächlich wichtig ist. Also Sie können sich vorstellen, also wenn Ihr Artgenosse jetzt auf einmal unbewusst vor Ihnen liegt, das ist auch eine Gefahr für sie selbst. Und dieser angeborene Instinkt der anderen Maus, also der, dem Freund sozusagen zu helfen, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass so genau tatsächlich ist. Also sie zeigen das auch sehr, sehr überzeugend in dem Paper.
Und dass weibliche Mäuse auch Fremden häufiger helfen, wie kann man das erklären?
Das ist eine ganz interessante und spannende Frage. Wir beschäftigen uns auch damit. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass die weiblichen Mäuse in bestimmten Verhalten tatsächlich prosozialer sind. Oder wenn sie ähnliches Verhalten aufweisen, dass die Gehirnfunktion anders aussieht und dass dieses Belohnungssystem für die prosoziale Aktionen bei den weiblichen Mäusen und tatsächlich gibt es ein paar Studien auch in den Menschen stärker ist. Also tatsächlich könnte das sein, dass dass sie mehr intrinsisch belohnt werden, wenn sie prosoziales Verhalten leisten. Aber tatsächlich ist das auch ein Feld, wo wir mehr untersuchen müssen. Und die Kollegen haben das auch nicht ganz im Detail erforscht. Also dieses Ergebnis wurde gezeigt. Die neuronale Mechanismen ist immer noch etwas, was wir erforschen müssen.
Zu zwei neuen Studien zum Sozialverhalten von Mäusen der University of Southern California. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Sanja Bauer-Mikulovic vom Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Frau Mikulovic, danke, dass Sie das gelesen haben für uns und bis zum nächsten Mal bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung.
Nächsten Dienstag ist Welt-HPV-Tag. Da werden wir informiert über humane Papillomviren, kurz HPV. Die sind weltweit so verbreitet, dass sich 85-90% aller Menschen im Laufe ihres Lebens damit anstecken, wenn sie sexuell aktiv sind. Was eine Impfung gegen HPV bringt und warum die Impfquoten bei uns in Deutschland so niedrig sind, das kann uns Ulrike Wieland verraten, Professorin, Oberärztin und Vizechefin vom Institut für Virologie an der Uni Köln. Frau Wieland, guten Morgen.
Guten Morgen.
Dieses humane Papillomavirus, bei welchen Gelegenheiten könnte ich mir sowas einfangen? Ausschließlich beim Geschlechtsverkehr?
Vorwiegend, also das ist die ganz, ganz große Mehrheit und wichtig ist, es wird sehr schnell übertragen. Das heißt, nach Aufnahme der sexuellen Aktivitäten im späteren Teenageralter erreichen wir da sehr schnell hohe Durchseuchungswerte. Das ist der Hauptübertragungswert durch Petting oder sowas. Also wenn man das mit Fingern dann anfasst, ist es vermutlich auch übertragbar. Aber ja, das ist, was die Sache ausmacht, die sexuelle Übertragung.
Also einfach nur kuscheln, Haut auf Haut, das reicht noch nicht.
Das würde für Papillomviren, die Warzen verursachen, kann das ausreichen. Aber das sind ja diese gutartigen Hautwarzen. Jetzt die normalen Körperkontakte würden vermutlich nicht reichen.
Wie äußert sich das denn eigentlich, wenn ich ein HPV-Virus bekommen habe über Geschlechtsverkehr? Woran merke ich das?
Das merkt man eigentlich überhaupt nicht. Das verläuft in der Regel asymptomatisch, also ohne Symptome, das merkt man einfach nicht.
Und was ist das für ein Virus, dieses HPV? Was macht das mit uns?
Das infiziert sich da zunächst mal und das hat, also das Ziel des Virus ist es ja, sich maximal zu vermehren. Deswegen wird es auch so gut übertragen und das Ziel des Virus ist es nicht, Krebs zu verursachen. Das ist sozusagen ein Unfall in der Evolution. Und bei den meisten Menschen macht das auch nicht. Die werden das wieder los dann, ist dann nicht mehr nachweisbar und die haben dann nie mehr im Leben ein Problem. Aber bei einigen gelingt es eben nicht, dass sie das Virus unter Kontrolle halten. Und dann besteht das Risiko, dass man im Lauf der folgenden Jahre oder Jahrzehnte eine HPV-bedingte Krebserkrankung entwickelt.
Ich lese also, dass HPV-Infektionen mit gewissen HP-Virustypen bestimmte Folgeerkrankungen verursachen können, wie zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs oder Analkrebs. Aber wo genau der Zusammenhang ist, das weiß die Forschung noch nicht?
Die Forschung weiß noch nicht ganz genau, warum manche Menschen das nicht gelingt, es wieder loszuwerden. Wie diese Viren Krebs machen, das weiß man eigentlich ganz genau. Die haben bestimmte Proteine, Onkoproteine nennt man die. Die heißen E6 und E7. Das ist jetzt, glaube ich, nicht wichtig, diese Namen zu kennen. Und die bringen im Prinzip den Zellzyklus durcheinander. Und dann entstehen über die Monate hinweg zunächst mal und Jahre Krebsvorstufen und dann auch über längere Zeiträume, wenn dann aus diesen Krebsvorstufen, wenn man sie nicht entfernt oder behandelt, dann die entsprechenden Karzinome. Und das ist das Gute, zumindest beim Cervixkarzinom, sie haben dann noch Zeit, diese Krebsvorstufen zu entdecken. Deswegen ist es neben der Impfung, da kriegt man die erst gar nicht, die Krebsvorstufen, aber wenn man dann nicht geimpft ist, muss man zumindest sehr, sehr regelmäßig zu den empfohlenen Krebsvorsorgeuntersuchungen gehen.
Genau, diese Impfung gegen HPV-Viren. Ja. Bei den Coronaviren habe ich gelernt, das ist ja noch nicht lange her, die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, sie verhindert aber schwere Krankheitsverläufe. Wie ist das hier beim HPV?
Da schützt die Impfung wirklich vor Ansteckung in den allermeisten Fällen. Also fast immer gegen die Typen, das sind jetzt nicht alle HPV-Typen drin, die es überhaupt gibt. Es gibt da mehrere hundert, aber die wichtigsten krebsauslösenden Viren sind in dem Impfstoff drin. Und damit können Sie jetzt, das ist je nach geografischer Region, die man, in der man lebt, geringfügig unterschiedlich. Aber theoretisch kann man in Europa zum Beispiel damit über 95% aller Gebärmutterhals, also Cervixkarzinome, verhindern. Wenn man in Afrika lebt, da gibt es auch noch andere, die von dem Impfstoff nicht abgedeckt sind. Aber da ist die Zahl auch noch immer über 92% sind verhinderbar. Also da sind wirklich nicht 100% alle, aber fast 100% verhinderbar. Also weltweit gesehen ist die Zahl 95%, wenn man die ganze Welt betrachtet.
Klingt also nach einer sehr vernünftigen Vorsorge. Wie erklären Sie sich das denn, dass in Deutschland gerade einmal die Hälfte der Mädchen und nur ein Drittel der Jungs geimpft ist und Deutschland damit ziemlich weit hinten steht auf der Impfliste?
Ja, da gibt's ganz, also es gibt ja Länder, die haben wirklich, und es gibt auch Länder in Afrika, Äthiopien und Ruanda zum Beispiel, die haben Impfraten bei 15-jährigen Mädchen von über 80% erreicht. Und da fragt man sich natürlich schon, warum wir das nicht schaffen. Ich glaube, das ist ganz multifaktoriell, also ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, das entscheiden ja in dem Fall dann die Eltern, ob ihre Kinder geimpft werden, weil die eben in dem entsprechenden Impfalter das noch nicht selber entscheiden. Ein ganz geringer Teil, also so unter 5%, würde ich mal sagen, sind wirklich Impfgegner, die das nicht machen, weil sie das nicht wollen, für schädlich halten. Ungefähr 60-70% stehen eigentlich Impfungen eher positiv gegenüber. Und dann gibt es noch ungefähr ein Drittel der Leute, die einfach mehr Aufklärung bräuchten. Und dann vergessen das auch manche einfach, dahin zu gehen. Also die Kinder, die das dann brauchen, die sind ja dann so 9 bis 14 sollte man sein, wenn man geimpft wird. Und da geht man als Kind in der Regel nicht mehr, ja, ist man eigentlich in der Regel gesund und geht nicht ununterbrochen zum Kinderarzt, wie man das mit kleinen Kindern viel häufiger hat. Auch nicht alle Menschen in Deutschland haben ja Kinderärzte. Da gibt es Regionen, wo es zu wenig Kinderärzte gibt. Sodass, ich glaube, was wir jetzt als erstes machen müssten, ist die Informationsbasis der Eltern erhöhen, dass jeder wirklich die Chance hat, die Information zu kriegen, die er oder sie als Eltern braucht.
Sollten die Eltern sich denn gleich mitimpfen lassen oder bringt das ab einem gewissen Alter nicht mehr viel?
Immer weniger. Also ganz wichtig ist, dass die Impfung vor den ersten Sexualkontakten erfolgt und es wird dann, je älter man wird, immer sinnloser bis fast sinnfrei. Und diese STIKO-Empfehlungen, die wir in Deutschland haben, die sind wirklich sehr, sehr sinnvoll. Die sagen eben, das soll man bis 9 bis 14 sollen wir diese Impfungen erhalten. Da braucht man dann 2 Impfungen, 15 bis 17 noch die Nachholimpfungen. Danach kann es im Einzelfall noch Sinn machen, aber das muss man dann in einem Individualgespräch mit dem Arzt, der Ärztin klären. Und in den allermeisten Fällen wird es dann, wenn man die sexuellen Aktivitäten schon aufgenommen hat, keinen Sinn mehr machen.
Nächsten Dienstag ist Welt-HPV-Tag. Da werden Sie auch auf anderen Kanälen informiert über die humanen Papillomaviren, kurz HPV. Mhm. Und wir haben das schon mal gemacht, hier gemeinsam mit Ulrike Wieland. Sie ist Professorin, Oberärztin, Vizechefin am Institut für Virologie an der Uni Köln bei den Profis auf Radio 1. Frau Wieland, danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mich hier zu äußern.
Sehr gerne.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Etwa die Hälfte der Faultiere stirbt beim Klogang. Faultiere leben normalerweise auf Bäumen. Dort sind sie gut getarnt und sicher. Das Problem? Wenn sie mal groß müssen, verlassen sie den schützenden Baum und begeben sich auf den Boden. Dort angekommen, bewegen sich die Faultiere nur mit etwa 0,2 km/h fort. Durch das langsame Tempo sind sie Fressfeinden ausgeliefert. Genau deshalb endet der Klogang sehr oft tödlich.